Sechstes Kapitel. Wieder sind 7 Wochen seit der letzten Schau vergangen, und Zacharia fragt sich heimlich, was dies zu bedeuten habe. Die Nacht ist hell, ungezählte Sterne schmücken Gottes Dom, als der Engel an das Lager tritt, den Schläfer leicht berührend. Wiederum ist's halb ein Traum, halb ein Wachzustand, in welchem der Prophet das Licht erkennt und die Stimme hört. Ein schweres Bild, mit dem Zacharia ohne Lehre nicht viel anzufangen weiß. In Klammer, die 8. Vision, die 4 Wagen. In Klammer, Zacharia 6, 1 bis 15. Und ich hob meine Augen abermals auf und sah, und siehe, da waren 4 Wagen, die kamen zwischen den 2 Bergen hervor. Die Berge aber waren aus Kupfer. Am ersten Wagen waren rote Rosse, am zweiten Wagen waren schwarze Rosse, am dritten Wagen waren weiße Rosse, am vierten Wagen waren scheckige Rosse, allesamt stark. Und ich hob an und sprach zum Engel, der mit mir redete: Mein Herr, wer sind diese? Der Engel antwortete und sprach zu mir: Es sind die 4 Winde unter dem Himmel, die hervorkommen, nachdem sie gestanden haben vor dem Herrscher aller Lande. Die schwarzen Rosse ziehen nach Norden, die weißen ziehen nach Westen und die scheckigen ziehen nach Süden, und die starken Rosse wollten sich aufmachen, um die Lande zu durchziehen. Und er sprach: Geht hin und durchzieht die Lande. Und sie durchzogen die Lande. Und er rief mich an und redete mit mir und sprach: Sieh, die nach Norden ziehen, lassen meinen Geist ruhen im Lande des Nordens. Die Krönung Jeschuas. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Nimm von den Weggeführten, von Heldai und von Tobia und von Jedaja, die von Babel gekommen sind, und geh an diesem selben Tage ins Haus Josias, des Sohnes Zephanias. Nimm von ihnen Silber und Gold und mache Kronen und kröne das Haupt Jeschuas, des hohen Priesters, des Sohnes Jozadaks. Und sprich zu ihm: So spricht der Herr Zebaoth. Sieh, es ist ein Mann, der heißt Spross, denn unter ihm wird's sprossen, und er wird bauen des Herrn Tempel. Ja, den Tempel des Herrn wird er bauen, und er wird herrlich geschmückt sein, und wird sitzen und herrschen auf seinem Thron. Und ein Priester wird sein zu seiner Rechten, und es wird Friede sein zwischen den beiden. Und die Kronen sollen zum Andenken an Heldai, Tobia, Jedaja und den Sohn Zephanias im Tempel des Herrn bleiben. Und es werden kommen von ferne, die im Tempel des Herrn bauen werden. Da werdet ihr erkennen, dass mich der Herr Zebaoth zu euch gesandt hat. Und das soll geschehen, wenn ihr gehorchen werdet der Stimme des Herrn, eures Gottes. Klammer zu. Zwei Berge, die sich zeigen, aus denen vier Wagen kommen, bespannt mit verschiedenen Rossen. Der erste Wagen hat rote Rosse, der zweite schwarze, der dritte weiße, der vierte starke, gescheckte Pferde. Fast ängstlich fragt der Schläfer: Mein Herr, was bedeutet das? Höre zu und nimm es auf, erklingt die liebe Stimme. Die Berge, habe dir es schon einmal erklärt, bedeuten die zwei Grundfesten der Gottheit, sein ewiges Gesetz der Bedingung und das den Kindern gegebene Gesetz des freien Willens. Darum siehst du sie wie Ehren, fest und unverrückbar auf dem Ordnungsplan des Höchsten. Die vier Wagen gleichen den vier Winden, Urgottesfeuer, Wasser, Erde und Luft. Seine heilsgewohnten Elemente, aus denen er in siebenfacher Wirkung seine Werke schuf. Und wenn du siehst, sie stehen vor dem Herrscher aller Lande, so bedeutet das, sie sind zuständig, obwohl sie durch das hochgesetzte All, durch alle Schöpfungstage laufen, was die Rosse dir besagen. Dass die Rosse nach den vier Himmelsrichtungen, für das menschliche Verständnis so gesagt, laufen, fällt dir zu erkennen nicht mehr schwer. Es bleibt im unendlichen Universum keine Stelle, wo nicht diese Winde wehen, die Elemente wirken, sich das ewige Tun der Gottheit offenbart. Eines musst du stets bedenken: Jede Schau, auch wenn sie Weltliches an Namen und an Orten zeigt, so sind das in der dir gegebenen Schau lichtheilige Entsprechungen. Sollst du Gefangene nehmen, dann jene, deren Seelen von ihrer Welt verfinstert sind. Diese zu erretten ist jenes hohe Grundgebot, das der Herr im von uns allen unbekannten Anfang selber sich gegeben hat. Allein, wer es erfasst, soll danach tun. Und wird dir gesagt, du sollst Gold und Silber nehmen, da denke nicht ans Erz der Welt, mit dem die Weltlichen ihren Schacher treiben. Nein, Gold ist die Liebe, Silber die Verzeihung, unter euch Menschen auch Nachsicht und Geduld. Davon Herzenskronen zu schmieden, tut zwar die Weltmenschheit nicht leicht, es bedarf auch nicht immer, es den armen Seelen offen auszusprechen, weil die meisten es nicht hören wollen, um ihr Gewissen tot zu schweigen. Zeitweilig gelingt das jedem, für immer aber nicht. Und wenn für manche das Erwachen nach dem Erdentod geschieht, du hörst jetzt ein Wort. Siehe, es ist ein Mann, der heißt Zemach, denn unter ihm wird's wachsen und er wird bauen des Herrn Tempel. Das sagt dir der hohe Herr und ohne Deutung schwerlich aufzunehmen. Darum achte auf, ein Mann, das ewig wirkende Prinzip Gottes, er selbst. Zemach bedeutet Heilung des ganzen Falles von der ersten Tochter in Klammer Sadhana, angefangen bis zum letzten hingefallenen Kind. Zemach bedeutet zugleich der Kommende, den euer Volk Messias nennt. Doch er, dem alle Engel in Ehrfurcht und in Liebe dienen, wird aus einem seiner sieben Strahlen der Heiland sein, der die ungeheure Schöpfungswunde heilt. In Klammer Jeremia 23, 5. Der Tempel im Bild als Wiederaufbau ist allein lichtheilig, das Heiligtum für Kinder reinen Herzens und lichtgeprägten Gemütes und freien Geistes, der sich mit Gott verbinden kann. Das ist der Tempel für das gesamte Kindervolk. Tragen Sie diesen als Ihr Heimbringgut dem Höchsten hin, dann treten Sie mit Kronen aus Gold und Silber reich geschmückt in das Heiligtum des Herrn, in das hehre Sanctuarium. Lehre noch, dass der Herr auch Priester ist, denn als solcher segnet er das Kindervolk. Der Herr regiert als Schöpfer, Priester, Gott und Vater, was mit im Bilde der vier Wagen liegt. Später wirst du es noch deutlicher erfahren. Viel Segensgut wird euch in dieser Zeit zuteil, denn habt ihr in freundlicher Verbundenheit den Herzenstempel aufgebaut, so werden jene, die zu dir kommen, es wissen. Der Herr Zebaot hat mich zu dir geschickt, damit alle, die sich Gott geloben, ihre gute Gasse finden. Gehorcht ihr dem Herrn, und das sage deinen Erdenfreunden, wird der Herr Zemach bei euch Einkehr halten, euch segnen und allzeit führen, weil noch weltliche euch Schaden bringen wollen. Ja, aber können? Frage Gott deinen Herrn. Er wird dir sagen, dass sich niemand wider seine Hand erheben kann. Nimm nun in den neuen Morgen Gottes Frieden mit hinein. Die Bilder werden immer schwerer. Achalja stützt die Stirne auf, nachdem am Morgen das nächtliche Erlebnis Zacharia ihm berichtet hat. Schwerer wohl, aber nicht auch segensreicher? Oh, gewiss, weil bei unserem wunderbaren Gott es kein Rückwärts gibt, sondern ewig Herrliches voraus. Ich meinte es in Hinsicht auf die Freunde. Ihrer viele sind gekommen, und wenn auch mal ein Querulant darunter ist, so bleibt doch bestehen. Durchweg, alle freuen sich von einem zum anderen Mal, wieder Himmlisches zu hören. Immerhin sind die meisten ungeschult, im Denken, meine ich. Selbst ich sinne über alles nach, und weil du selbst? Weiß ich, ja, ohne Engelslehre, wie stünde ich denn da? Allein in der Steigerung finden wir den Weg hinauf und Gottes Offenbarung wird erkannt. So, naja, wie wir Menschen es vermögen. Mehr verlangt der Herrgott nicht von uns, wenn wir mit gutem Willen uns bemühen. Die Magd hat das Frühmahl aufgetragen und Hortissa steckt den Kopf durch die Vorhangfalte. Komm herein, winkt ihr Hachalja zu. Du hast sicher schon gemerkt, dass es wieder etwas gibt. Leise tappt sie näher, neigt sich vor Zacharia und sagt freudig, dass ich einen Anteil haben darf, dafür kann ich nicht genugsam danken. Hab in der Nacht im Traum das Licht gesehen, es ging durch alle Räume. Am Lager von Zacharia blieb es stehen. Wenn auch nicht bewusst, weil doch schlafend, merkte ich es gleich, Gott hat wieder etwas Neues für uns Menschen zugedacht. Darf ich hören? Natürlich, Hortissa, ich würde raten, komme mit nach Silo. Deine Enkel werden von der Magd betreut, da gibt's keine Sorge. Seit ich vor kurzem den Wachhund fand, halb verhungert, und hat sich inzwischen gut erholt. Der passt auf alles auf, kein Arger dringt in unser Haus hinein. Prophet, du nimmst mich mit? Sogar das alte Antlitz wird vor Freude rot. Der Weg ist aber weit, wirst du ihn noch schaffen? Fragt Hachalja. Spanne für Hortissa einen Esel an, rät Zacharia. Dann wäre das Problem gelöst. Dass ich daran selbst nicht dachte, schilt sich Hachalja aus. Man hatte es beim letzten Male vorgeschlagen, wenn Gott wieder einen Segen brächte, den Sabbat einzuhalten, womit alle einverstanden waren. Übermorgen brechen wir nach Silo auf, bestimmt der Prophet. Hortissa mahnt gleich die Enkel, brav zu sein, und auch der Magd wird vieles aufgetragen. Der Bub, schon sehr aufgeweckt mit seinen zwar erst 10 Jahren, mault ein wenig. Jetzt bin ich schon so groß, warum darf ich denn nicht mit? Ohm Zacharia würde es bestimmt erlauben. Die Kinder nennen beide Männer Ohm, was sie sich gern gefallen lassen. Frag du, Naseweis, lacht die Ahne, wirst gleich wissen, was er meint. Stürmisch eilt der Bub, er heißt Markus, seine 8-jährige Schwester Hiraele, ins Zimmer, in dem beide Freunde sich beraten. Ohm Zacharia, ich bin groß, nimmst du mich jetzt mit nach Silo? Ich möchte doch so gern. Halt an, kleiner Mann. Zacharia hebt einen Finger hoch. Hast du Geduld? Nicht so sehr, bekennt der Knabe tapfer. Dann musst du dir erst lernen. Wir werden sehen, dass wir einen Tag für Kinder richten können. Hiraele ist dabei. Willst du deine Schwester denn alleine lassen? Richtig appelliert, denn die Geschwister lieben sich. Bald? Fragt der Junge noch. So bald wie möglich. Mit einem Danke stürzt der Bruder gleich zur Schwester, ihr die große Freude zu verkünden. Wir werden morgen fragen, ob wir für die Kinder einen Tag bestimmen können. Ich halte es für gut. Ich ja auch, gibt Hachalja zu. Nur bis man in die kleine Herde Ordnung bringt. Vielleicht eher als bei Großen, lächelt der Prophet. Denke an Matuja und Miamin, die stören Friede. Überdies, mir war beim letzten Mal, als hätte neben Matuja was Finsteres gestanden. Nicht Gestalt, etwas anderes. Ich sah dein Gesicht. Das war mir so, als würde dir etwas gezeigt. Was war es denn? Fragt Hachalja. Ich weiß es nicht. Es kann ihm etwas widerfahren. Aber wann und was? Lassen wir das unserem Herrgott über und bitten wir, es möge ihm nichts Schreckliches geschehen. Ein Denkzettel wäre für ihn angebracht, sagt Hachalja. Er ist gar zu überheblich, geizig obendrein und hat uns schon viel Schererei gebracht. Du meinst es gut, hatte auch keinen anderen Gedanken, wie allgemein der Mensch. Ich gönne ihm, in Klammer wie keinem Feind. Nichts Schlechtes, nur eben. Gerade das ist vor Gott ungerecht gedacht, gesagt. Ja, der Mensch, seufzt Hachalja. Da meint man Wunder was, wie gut man denkt, und ein böser Schwanz hängt hinten dran. Betrüb dich nicht, beruhigt Gottes Seher. Wir wollen uns nicht gegenseitig loben, immerhin. Du hast ein redliches Gemüt und viel Gutes schon getan. Ich hab gesehen, der Engel stand auch schon an deinem Lager. Sie reden noch ein Weilchen und rüsten schon zur Fahrt nach Silo vor. Es hat sich weit herum gesprochen, dass wiederum ein Seher kam. Und ist wie ein Aufatmen nach langer Zeit in Babylon, obwohl man da den großen Daniel zur Seite hatte. Um des Wortes Gottes willen freut es Zacharia, dass viele Gläubige die Halle füllen. Wird sein Engel helfen, dass er das letzte Bild für die Menge zugeschnitten deutet? Aufs Tiefste kommt's zunächst nicht an, sondern dass die Leute wieder fester sich zu Gott bekehren. Das ist des Propheten Ziel. Kophar, Hasabah, Kadmiel, Sebana mit Miriam, auch Hirma haben gut geholfen, zumal letztere freut sich, Hortisa zu begrüßen. Hachalja schaut zwar verwundert drein, weil die Störenfriede sich nicht zeigen. Was mag das bedeuten? Zacharia blickt wiederholt zur offenen Tür und spürt. Die letzte Schau für diese war doch schwer. Er hat noch nicht begonnen und ist rund um Stille eingetreten. Da stürmt Miamin herein, hochroten Gesichts, bewaffnet, und will sich auf Zacharia stürzen, wird von mehreren Männern aber gleich umzingelt. Der Prophet tritt ruhig auf ihn zu, mit einer Lichtkraft ausgestattet, die ihm selber unheimlich erscheint. Weshalb, Miamin? Kommst du mit einer Waffe? Wir sind froh, nun frei zu sein und friedlich aufzubauen. Mit Waffen ist uns nicht gedient. Zorn bringt Schaden. Du, keucht Miamin, willst ein Prophet des Höchsten sein und bringst gute Leute ins Verderben. Von wem sprichst du denn? Mischt sich Koffer ein, während Hachalja darauf achtet, dass Miamin nichts Arges tut. Meinem Freund Matuja hast du Böses angehängt mit dem Belzebub, der in dir wohnt, aber niemals Gott, schreit Miamin und versucht auf Zacharia einzudringen. Ein wenig bleich wird der Prophet, sollte doch das jähe Bild vor kurzem ihm gezeigt, in Kapitel 5, 6, an Matuja sich erfüllen. Was ist geschehen? Ein Zittern unterdrückt Zacharia. Nie jemals hat er einem anderen oder einem feindlichen Eingestellten ein Böses zubedacht. Im Gegenteil, gerade für die Unholde hat er vor dem Herrn im innigen Gebet gelegen. Er fragt noch einmal, was geschehen sei. Dass ich weder dir noch Matuja Ungutes wünschte, das solltest du doch wissen. Ihr habt stets gestört, und doch sind wir alle, Zacharia zeigt in die Runde, euch in Freundlichkeit begegnet, haben euch nichts in den Weg gelegt. Gestürzt ist Matuja so arg, dass er nicht mehr gehen kann, und du hast's ihm angewünscht. Jetzt mischt sich Hachalja ein, vor dem, uneingestanden, sich die beiden Argen ducken. Geh jetzt zu Matuja, wenn wir unsere Andacht, die Gott uns schenkt, beendet haben, kommen wir. Sei jedoch gewiss, wir bringen Zeugen mit. Mehr gewaltsam als freiwillig verlässt Miamin die Halle, wohl tritt erst unter den Versammelten nicht gleich wieder Ruhe ein. Doch als Zacharia so wie immer spricht, freundlich und bemüht das Bild des Lichtes zu erklären, fällt die Unruhe von allen wieder ab. Begierig lauscht man, und weil Zacharia es so will, werden Fragen aufgeworfen. Besonders weiß man nicht, was mit dem Namen Zemach anzufangen sei. Manche wollen auch erst die verschiedenen Rosse und die vier Winde, die Mitternacht erklärt haben. Schwarze und rote Tiere sind kein gutes Zeichen, ruft jemand. Auch die Gescheckten sind nicht gut. Die Weisen, na ja, könnte ja ein Segen sein. Liebe Freunde, erklärt Zacharia, weniger auf die Farbe kommt es an. Aber da ich sah, die dunklen Pferde liefen rasend fort, wie starke Winde brausen, und so ist wohl zu erkennen, dass es mehr um Vergangenes geht. Freilich, solang die Menschheit sich nicht zum Glauben wendet, jetzt und später, so lange wird es Tod, in Klammer schwarz, Mord und Blut vergießen, in Klammer rot, geben. Das Gescheckte zeigt uns auf, wie wankelmütig Menschen sind. Geht es ihnen gut, oh, dann vielleicht. Denken sie auch mal an Gott, meistens aber nicht. Gibt es Unheil und Verderben, dann ruft man entweder Gottes Hilfe an, oder sagt genau das Gegenteil. Es gibt keinen Gott. Denn sonst, wie könnte so etwas geschehen? Es sind also Zeichen, wie des Menschen Seele, sein Gemüt beschaffen sind. Doch ganz anders das weiße Pferd. In Klammer Offenbarung 6, 2 und 19, 11 bis 14. Weiß, meine Freunde, ist Gottes Farbe der Barmherzigkeit. Über alle menschlichen Gehabe, dem eigenen Auf und Ab, herrscht ewiglich der Heilige, unser wunderbarer Vater Gott, um auch seine Menschenkinder zu erhalten, jene, die die Beihilfsgasse gehen, trotz Ungemach nicht vom Glauben weichen und den Schöpfer walten lassen. Dazu die anderen vielen, die durchs Leben taumeln. Darum hat der Herr aus seiner heiligen Fürwesenheit als Letzte die Barmherzigkeit gesetzt. Und darin, Freunde, liegt der Namen Zemach. Zacharia deutet es nun aus, wie er mit Hachalja es besprach. Heute gibt es niemanden, der nicht wie mit Händen nach dem Heil und der Erlösung greift. Eine Frau sagt weinend: Oh, wie gnädig ist der Herr, dass er, der Hochheilige, dem man sich doch gar nicht richtig nahen kann, zu uns als Erlöser kommt, kommen wird. Das hast du gut gesagt, lobt Zacharia. Wir alle brauchen die Erlösung, dass wir heimfinden können in des Vaters Gnadenhaus. Nach einem Segensspruch geht man freudig auseinander. Zacharia bittend, er möge baldigst wiederkommen, auch mal ohne Himmelsbild. Achalja, Kofar, Hasabar, Kadmiel und ein erst hinzugekommener Mann namens Jichri, der schon zuletzt in Babylon ein Rechtssprecher, in Klammer Anwalt, war, begleiten den Propheten zu Matuja. Bei der Pforte lehnt ein gramgebeugter Mann. Eben sieht man, wie er an die Klinke greift, die sich jedoch nicht öffnen lässt. Innen lauscht Miamin. Doch er darf die Kommenden nicht ganz vergraulen. Schon? Was soll ich tun? Fragt Matuja, der stöhnend nahebei auf einem Lager hockt. Meinetwegen, lass sie rein. Ich brauche ihr ja nicht zuzugeben, was mir passierte. Du meinst, bei welchem Tun? Hohn klingt unverkennbar durch die Frage. Wie es eben ist, geht es um Geld und Gut. Da bleibt die Freundschaft unterm Weg. Draußen spielt sich indessen anderes ab. Der Rechtssprecher Jichri ergreift das Wort, bevor Zacharia fragen kann. Aus gutem Sinn getan. Er wird mit Rechtsbrechern leichter fertig als der Prophet des Herrn. Er weiß es noch von Daniel her, wie man diesem Steine vor die Füße warf. Was ist mit dir und wer bist du denn? Forscht er sehr herzlich, während sich die Freunde um die beiden scharen. Ach, ich bin am Ende und mit mir die meinen. Das wollen wir erst einmal prüfen. Für umsonst stehst du nicht am Haus des Matuja, mir gut bekannt. Das gut betont. Sprich ganz frei, wenn möglich, wird dir rasch geholfen. Gott wird dir helfen, fällt Zacharia ein. Dir ist Übles widerfahren, aber merke auf, Der Übeltäter hat schon seine wohlverdiente Strafe. Er zeigt auf die Tür des Hauses. Oh, staunt Jichri etwas. Gott hat es dir gezeigt. Das auch. Drinnen wird der Herr es offenbaren. Er pocht gleich an und Miamin öffnet. Ganz verlassen will er Matuja nicht, kann es gar nicht. Beide wissen viel zu viel voneinander. Als Matuja den Mann erblickt, der vor der Türe lehnte, wird er bleich, schreit aber, um sich zu wehren. Was willst du denn bei mir, Athea? Das werden wir erfahren, sagt Jichri und reimt sich selbst zusammen, das wieder mal. Oh, leider eben in der Zeit, da das Volk endlich in die Heimat kam und noch in der letzten Zeit in Babylon. Wie viel Unrecht war geschehen und noch immerzu geschieht. Lass erst Zacharia sprechen, bittet Achalia. Dann ist es gut, wenn du, Jichri, notfalls die Geschichte vor die Ältesten in Jerusalem bringen kannst. Und ob. Jichri lässt kein Auge von Matuja. Ein Verbrecher kann sich noch so sehr bezähmen. Geschulte Augen sehen, was im Innern eines Leugners vor sich geht. Zacharia nimmt den Arm von Athea und sagt beschwichtigend: Keine Angst, dir kann nichts geschehen, und dem Übeltäter hat der Herr schon tüchtig auf die räuberische Hand geklopft. Trotz Schmerzen focht Matuja: Komme mir bloß damit nicht, Gott hätte es dir eingegeben, und ehe dieser, zeigt er auf Athea, lügt, will ich die Wahrheit sagen. Für den Weg zurück nach Juda brauchten wir die kleinen Rollen von Darius oder Kores unterschrieben. Sonst durfte man nicht fort. Ich hatte mir die Rolle schon gekauft, doch Athea hatte es versäumt, eine solche einzuholen. Er bat mich, es für ihn zu tun und wollte mir, wie gang und gäbe, es in der Heimat dann bezahlen. Als ich kürzlich meinen Lohn holen wollte, sagte er hätte es mir schon in Babylon gegeben. Es war mein Recht, von ihm wegzunehmen, was dem Wert der Darius-Rolle entsprach. Das tat ich vorgestern, und mehr ist nicht zu sagen. Weißt du, dass deine Lüge nicht einmal zum Himmel schreit? Zacharia, der immer sanfte Mann, glüht jetzt vor Zorn. Machen wir es kurz, und ich sage, wie ich es gesehen habe. Dann wird Jichri prüfen, wie Athea zu helfen sei. Dass du die Rolle schreiben ließest, nicht die einzige, war ein Geschäft für dich, das stimmt. Doch bei keinem gabst du eine Rolle her, ohne gleich und das sehr hoch zu kassieren. Du hast es schon bei mehreren getan, und manche sind dir leider in das Netz gefallen, dass du nun zum zweiten Mal für das bereits Bezahlte dich bezahlen ließest, richtiger? Du hast es einfach weggenommen. Athea hast du so viel geraubt, dass er für die Seine nicht mehr sorgen kann, vom Wiederaufbau seines Hauses ganz zu schweigen. Gestern hast du diesen Raub selbst im Keller in die Truhen fest verschlossen. Beim Aufstieg aus der dunklen Tiefe bist du gestürzt, bist wieder in den Schacht gefallen. Dort hat man dich gefunden, weil du laut gerufen hast. Nun liegst du da und wirst schwerlich wieder gehen können. Nicht ich, wie Miamin gesagt, bin schuld an deinem Ungemach. Du selbst bist es gewesen. Und dass du noch lebst, das dürfte Gottes Gnade sein, damit du dich vielleicht noch wendest, auf dass deine arme Seele nicht so ganz verloren sei. Matuja möchte höhnen, am liebsten zornig fluchen, aber er ist wie gelähmt. Der Seher, oh der Belzebub, hat leider alles aufgedeckt. Die Freunde sind zutiefst empört, bloß Jichri ist die Ruhe selbst. Zu Ateja, der noch bedrückt zur Seite steht, sagt er: Warte morgen, ich komme mit dem Büttel. Leicht wird erforscht, wer noch geschädigt worden ist. Er gönnt Matuja keinen Blick. Jedermann bekommt das Seine wieder. Wirklich? Fragt Ateja. Es war auch ein Geld dabei, das ich nötig brauche. Wird allen recht gesprochen. Achalja gibt dem Mann etwas Geld, dabei heimlich sagend: Damit du erstmal für die nächsten Tage ohne Sorge bist und für die deinen in Ruhe sorgen kannst. Man verlässt das Haus, doch spricht sonderbarerweise niemand über das Geschehen. Man muss sich erst beruhigen. Erst als sie vor der Halle stehen, fragt Zacharia, was ihm am Herzen lag, ob man für die Kinder ab und zu einen Tag einrichten könne und ob, wer Kinder habe, einverstanden wäre. Das wird freudig aufgenommen. Die Kinder haben ja in Babylon, auf dem weiten Rückweg in die Heimat und jetzt noch in der ersten Zeit mühevollen Aufbaus, viel entbehren müssen, nicht allein das Leibliche. Lehre und geistig an den Händen führen, nahm man sich dazu noch Zeit. Zacharia blättert die Gedanken derer auf, die Kinder haben. Ich weiß wohl, wie viel Schweres über uns gekommen war und noch über unseren Häuptern liegt. Der Mensch, zumal bei Bedrückung, kann nicht alles überwinden oder meistern. Aber etwas können wir, liebe Freunde. Mit bestem Willen das Versäumte nachholen, vordringlich, was die Seele und den Geist betrifft. Wie oft muss der Mensch sich Gottes Gnade nachverdienen, einer wie der andere. Er, der Allheilige, wird in Barmherzigkeit immer unseren kleinen Weg bedenken. Wir können seiner Führung ganz gewiss sein. Ja, er hat recht, der Gottesseher. Man hat zwar Acht gegeben, dass die Kinder nicht sehr leiden müssen, ihnen Gott aber nahe zu bringen, da hat es sehr gefehlt. Man macht jeden Mond 2 Tage aus, an denen der Prophet die Kinder lehren wird. Das löst bei allen, die zur Halle kommen, Freude aus. Im Haus des Räubers geht es anders zu. Matuja und Miamin streiten miteinander. Hättest du die Horde nicht hereingelassen, dann wäre... Oha! Wehrt Miamin heftig ab. Du selbst hast es mir gesagt, die Tür zu öffnen. Hättest mehr an meine Schmerzen denken müssen, weißt es sicher selbst, dass manchmal man was anders sagt, als man will. Was willst du tun, wenn die Büttel kommen? Dieser Hachalja und der Jichri, das sind Füchse. Die nehmen dir vielleicht noch alles ab. Zwar deckt Miamin die Schadenfreude zu, doch er gönnt das Unglück dem Matuja, nicht daran denkend, ob er nicht selbst in seine eigene Grube fällt. Das geschieht sehr bald. Jichri und Hachalja kennen zu viel Leute. Rasch tragen sie zusammen, was an Raub den Argen wegzunehmen ist. Sehr viel verliert der Miamin. Er wird wie Matuja ziemlich arm. So zeigt der Herr, wie ein Böses niemals Segen bringt und dass er, der Heilige, damit den armen Seelen hilft, sich zu besinnen. Wird die Gnade angenommen?